denn die ehemalige Außenministerin wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außenministers, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 26. Januar, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die ehemalige Außenministerin von Österreich, heute mal wieder aus der Zarenstadt St. Petersburg. Schönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben, und all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, in unserer heutigen Folge möchten wir uns über die historische Amtseinführung von Donald Trump unterhalten, bei der er über 100 Dekrete verabschiedet hat. Außerdem wollen wir über das WEF-Treffen in Davos sprechen, bei dem der argentinische Staatschef Javier Milei eine wilde Brandrede gegen die westliche Elite gehalten hat. Und dann werden wir auch noch über den grausamen Anschlag hier in Bayern in Aschaffenburg zu sprechen kommen. Und zum Abschluss unserer heutigen Sendung möchten wir in Ihre alte Heimat Österreich blicken, wo der Immobilienunternehmer René Benko dieses Wochenende verhaftet worden ist. Frau Kneißl, aber zunächst, Sie sind mir nicht mehr aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz heute zugeschaltet, sondern wieder aus der Zarenstadt St. Petersburg. Sie waren dort diese Woche an der Bergbauuniversität, haben dort einen Vortrag zum Thema Energiepolitik gehalten. Jetzt sind Sie an der Universität St. Petersburg, an der staatlichen Universität, mir zugeschaltet aus Ihrem Büro. Also was treibt Sie nach St. Petersburg? Und Sie hatten mir im Vorgespräch erzählt, Sie sind mit dem Nachtzug das erste Mal von Ihrer Heimat rüber nach St. Petersburg gefahren. Wie war das? Wie war dieses Erlebnis? Und was steht jetzt diese Woche bei Ihnen an der Universität an, Frau Kneißl?
Ja, ich habe von Leersan den Nachtzug genommen. Das ist die Distriktshauptstadt in meiner Region. Und ich habe ja immer wieder auch gegenüber russischen Bekannten geschwärmt von meinen Zugsfahrten mit dem Schnellzug Moskau-St. Petersburg. Da wurde mir oftmals gesagt, ja, das ist der gute Zug, aber probieren Sie mal die anderen Züge. Das habe ich hiermit gemacht. Ich war begeistert. Ich bin früher viel mit dem Nachtzug nach Italien, Frankreich gefahren, aber da waren jetzt 6 Leute in einem Abteil, so zu Studentenzeiten. Diesmal ging es mir also wirklich gut mit 2 in einem Abteil. Bahnhof war angenehm sicher. Man kann dort als Frau sitzen. Man wird nicht in irgendeiner Weise angepöbelt. Blumentöpfe rundum, ein netter Imbissstand. Und man wartet auf den Zug und man fühlt sich angenehm und wie gesagt sicher. Das kenne ich von Bahnhöfen in Deutschland oder Österreich eben leider nicht mehr, Frankreich ähnlich. Und ich fuhr um 21 Uhr los. Der Zug bleibt doch nicht alle paar Stunden stehen, sodass man aufwacht, sondern bin dann wirklich um 8 Uhr pünktlich in St. Petersburg gewesen, habe dann ab 10 Uhr meine ersten Termine genommen und werde heute im Anschluss an unsere Sendung weitere 20 junge Studenten der Bergbauuniversität abfragen. Wir haben ein mündliches Examen. Ich hatte dort im abgelaufenen Semester eine größere Lehrveranstaltung. Wir haben auch einen größeren Vertrag mit der Bergbauuniversität jetzt abgeschlossen, weil wir einige Veranstaltungen gemeinsam machen. Diese Universität ist die größte Ingenieursuniversität in Russland und ich arbeite gerne mit Menschen, die sozusagen, wie ich immer sage, in der richtigen Welt tätig sind, eben im Ingenieurwesen, weil die haben ganz andere Fragen, einen anderen Zugang zum Thema Energiepolitik als jetzt junge Studierende der internationalen Beziehungen.
Ja, Frau Kneißl, und dann lassen Sie uns auch gerne in diese historische Woche einblicken, starten mit dem, was die Welt bewegt hat, nämlich der Amtseinführung des wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump, der eine Welle an Dekreten, über 100 sollen es gewesen sein, sogenannten Executive Orders, die Politik seines Vorgängers Joe Biden rückgängig machen wollte, angefangen von der Umbenennung Trennung des Golf von Mexiko im Golf von Amerika, dem Erklären eines Notstandes an der Grenze zu Mexiko, der Begnadigung der Kapitolangreifer vom 6. Januar 2021 oder auch dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen oder dem Austritt aus der WHO. Frau Kneißl, wie bewerten Sie die ersten Tage vom Trump im neuen Amt? Wie aussagekräftig halten Sie diese Maßnahmen, diese Dekrete? Befindet er sich da mit der Verabschiedung dieser Dekrete auf juristischem Glatteis? Oder ist das, sagen wir mal, ein legitimes Werkzeug zur Durchsetzung der eigenen politischen Agenda? Wie schätzen Sie das ein und wie bewerten Sie die ersten 24 Stunden von Donald Trump im Amt des US-Präsidenten?
Also ich zolle Donald Trump als Mensch Respekt für die Energie. Er ist geballte Energie und Kraft. Ja. Der Mann ist Ende 70, hat diesen wilden Wahlkampf hinter sich, all die Rechtsprozesse, Sie ihn sicherlich auch mitgenommen haben als Mensch, die vielen Interviews, die vielen Auftritte in diesem Wahlkampf und dann eine so umfassende Feier, so viel Smalltalk und Reden halten und dann setzt er sich hin und macht also wirklich dieses Riesenpaket an neuen Dekreten. Daher will ich mal sagen, rein auf menschlicher Ebene gesprochen, Hut ab, der Mann ist geballte Energie und das kann ihm, glaube ich, so schnell niemand nachmachen. Also ich glaube, mancher 40-Jähriger würde da früher wahrscheinlich eine Ruhepause wieder einlösen. Und er zieht das durch. Was das juristische Glatteis anbelangt, das Sie zu Recht ansprechen, man hat es ja gesehen, es gab bereits einige Staatsanwälte, die zum Beispiel das Dekret Aufhebung des Erwerbs dieses Birthrights to American Citizenship, also US Citizenship, bereits sozusagen gestoppt haben, weil sie sagen, das ist gewohnheitsrechtlich verankert, das ist rechtsmäßig verankert. Vielleicht nur als Fußnote für unsere Zuhörer. Fast alle traditionellen Einwanderungsstaaten wie eben die USA, Australien, kennen das Jus Soli, das heißt das Bodenrecht auf Erwerb der US-Staatsbürgerschaft oder Australien. Sie werden dort geboren und sie sind eben unmittelbar US-Staatsbürger. Das hat den historischen Hintergrund, dass die USA 18. und 19. Jahrhundert einfach Menschen brauchten. Ja. Während traditionelle Auswanderungsländer, wie eben europäische Staaten, das Jus Sanguinis kennen, das heißt das Blutrecht. Also man folgt der Staatsbürgerschaft, der Eltern, der Mutter. Hat sich auch einiges geändert im Laufe des 20. Jahrhunderts. Früher war es nur der Vater, der die Staatsbürgerschaft weitergibt. Trump, seine Administration, ich nehme an, er hat sich da schon auch rechtliche Rückendeckung geholt von seinem Stab, wollen das nun umändern. Und das ist eine massive Änderung im Rechtssystem der USA. Weil ich weiß von vielen Leuten auch, die wirklich nur zum Gebären des Kindes in die USA geflogen sind, damit sie eine US-Staatsbürgerschaft haben. Da kenne ich genug Leute aus dem arabischen Raum, die das gemacht haben. Also sind im siebten Monat, achten Monat in die USA geflogen, nur damit das Kind dann US-Staatsbürger ist. Das hat eine gewisse Tradition und das schafft Trump nun ab. Inwieweit das rechtlich dann wirklich umsetzbar ist, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Das heißt, Sie haben vollkommen recht mit dem Hinweis, juristisches Glatteis. Die anderen Maßnahmen, wie beispielsweise die Weisung an den neuen CIA-Direktor, die Akten zu öffnen, was die Ermordung von John F. Kennedy und seiner Brüder anbelangt, ist wiederum eine hochinteressante Sache, weil dazu gibt es ja bekanntermaßen viele Theorien, viele Filme, viele Dokumentationen. Who killed JFK? Die Erklärung der 1960er Jahre war, es waren die Kommunisten und der mutmaßliche Mörder sozusagen wurde ja dann selbst bei Gericht erschossen. Das war eine ganz, ganz kuriose Sache. Daher werden wir sehen, was das bringt. Aber juristisches Glatteis würde ich mal unterschreiben. Ja, das ist da, aber Nichtsdestotrotz, Donald Trump und seine Administration ziehen das mal durch. Ich habe heute in den Morgennachrichten einiger US-Sender nur gesehen, dass eben diese Festnahmen, Abschiebungen voll im Gange sind. Also die haben wirklich sozusagen auf den Einsatzbefehl gewartet. Und ob Florida, ob Texas, ob wo auch immer sich Hispano-Amerikaner aufhalten, sie werden im Moment im wirklich großen, großen Umfang abgeschoben.
Mhm. Ja, und Frau Kneißl, jetzt kam ganz aktuell heute Morgen noch die Meldung rein, dass ein Bundesrichter noch am gestrigen Tage diese von Trump unterzeichnete Durchführungsverordnung zur Abschaffung des automatischen Erwerbs der US-Staatsbürgerschaft durch Kinder von illegaler Migranten per einstweiliger Verfügung bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt hat. Er erklärte das Dekret dabei für eklatant verfassungswidrig. Das heißt, dieses juristische Glatteis ist hier schon sehr, sehr glatt geworden, kann man wohl so sagen. Ja, aber um vielleicht noch auf ein anderes Thema zu sprechen zu kommen, Frau Kneißl, das auch gerade uns hier in Deutschland und in Europa sehr beschäftigt, sind die angekündigten Strafzölle von Donald Trump gegenüber Kanada und Mexiko. Hat er schon Strafzölle von 20% erlassen, und auch Europa und Deutschland drohen bald Strafzölle von bis zu 20%, so hat er sie zumindest noch im Wahlkampf angekündigt. Bisher versucht er sie noch mit Drohgebärden auf anderem Wege einzutreiben, um die USA wirtschaftlich wieder fit zu machen und auf die Beine zu stellen. Und da gibt es jetzt auch erste Berechnungen. Beispielsweise habe ich mir hier eine Berechnung des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung in Deutschland rausgesucht. Das berechnet, dass in Deutschland über 300.000 Jobs verloren gehen könnten, wenn Trump seine Zollpläne so umsetzen sollte. In erster Linie würde natürlich die deutsche Automobilindustrie darunter leiden, denn fast jeder dritte Porsche und jeder sechste BMW wurden im vergangenen Jahr noch in Nordamerika verkauft. Und auch bei VW lag der Anteil der Exporte bei bis zu 15%. Frau Kneißl, also wie schätzen Sie dieses Instrument der Strafzölle ein, und glauben Sie, dass Donald Trump wirklich so weit gehen würde und auf europäische Waren Strafzölle von bis zu 20% verhängen würde? Und was wird das auch bedeuten für uns hier in Deutschland jetzt beispielsweise? Würde das eine massive Arbeitslosigkeit herbeiführen, wie es jetzt hier viele vermuten? Wie schätzen Sie das ein, Frau Kneißl?
Jedenfalls. Also ich rechne mit der Einführung dieser hohen Tarife auf EU-Waren grundsätzlich. Die deutsche Automobilindustrie wird hier zweifellos die erste Leidtragende sein. Wir werden sehen, inwieweit das auch jene Autos, jede Waren anbetrifft, die unter deutscher Lizenz in den USA angefertigt werden. Weil wir haben ja BMW-Werke und andere Produktionsstätten deutscher Firmen. Das war immer wieder eine Frage, ob es sozusagen hier auch diese Waren trifft. Aber ich habe damit an sich schon gerechnet im Jahr 2018, 19. Damals konnte das abgewendet werden durch eine Sondermission, wenn man so will, des damaligen Kommissionschefs Jean-Claude Juncker, der Trump aufsuchte. Und viele vermuteten damals, er hätte einen guten Draht zu Donald Trump aufgebaut. Jedenfalls gelang es, Juncker diese Strafzölle abzuwenden. Nun hat aber meines Erachtens Trump eine ganze Reihe von offenen Rechnungen mit der EU und ganz besonders mit Deutschland. Also da tragen auch viele deutsche Politiker, viele deutsche Stimmen der Öffentlichkeit ihren Anteil daran. Und vergessen wir nicht, dass auch das wirklich jetzt nur als kleine Fußnote angemerkt, Randnotiz, aber es ist ganz gut, das im Hinterkopf zu behalten. Trumps Großvater stammte ja aus Deutschland. Mir hat da jemand einen ganz interessanten Eintrag zugesendet aus dem Internet, dass nämlich dem Großvater bei seiner Rückkehr nach Bayern im Jahr 1906, als er zur Heirat nach Deutschland zurückkehrte, das bayerische Innenministerium ihm das bayerische Bürgerrecht sozusagen entzog, mit dem Vorwurf, er sei ein Drückeberger und hätte sich vor dem Militärdienst sozusagen verdrückt. Ja. Keine Ahnung, in welchem Umfang diese Geschichte in der Familie Trump sozusagen ihre Nachwirkungen hat, aber Trump hat mit der EU, hat mit Deutschland offene Rechnungen.
Mhm. Ja, und wozu diese offenen Rechnungen führen werden, das wird sich dann jetzt in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Aber man kann, glaube ich, resümieren, Frau Kneißl, dass er seine Versprechungen, seine Wahlversprechen tatsächlich in die Tat umsetzen möchte. Und ja, jetzt blicken wir mal auch noch auf ein weiteres Event, das diese Woche für Schlagzeilen gesorgt hat. Denn vom 20. bis zum 24. Januar, bis zum heutigen Tag, bis zum Freitag, findet das 55. Weltwirtschaftsforum wie jedes Jahr in Davos statt. Das diesjährige Motto lautet Zusammenarbeit im intelligenten Zeitalter. Das Ganze bedarf eines Sicherheitsbudgets von 9 Millionen Schweizer Franken, der Präsenz von 5000 Armeeangehörigen und zahlreicher Polizeikräfte. Ja, vor Ort sind 60 Staats- und Regierungschefs, unter ihnen der argentinische Präsident Javier Milei, der deutsche Kanzler Olaf Scholz, der deutsche Kanzlerkandidat von der CDU Friedrich Merz war vor Ort und auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky war jetzt die Jahre, wie die vergangenen Jahre auch, zugeschaltet, darunter auch die Chefs von Siemens, Allianz oder der Deutschen Bank. Also wie gewohnt die Elite aus Politik, Wirtschaft und Finanzen. Und ja, für viel Aufruhr sorgte eine Rede von Javier Milei, der seine Stimme erhob und die westlichen Politiker kritisiert hat. Er sagte bei seiner Rede, alles, was über den Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum hinausgeht, ist ein Werkzeug der politischen Klasse, um die Macht an sich zu reißen. Und weiter, die Welt steht an einem Scheideweg und die westliche Elite führt uns in den Abgrund. Frau Kneißl, wie haben Sie denn diese Rede von Javier Milei verfolgt? Zum einen und zum anderen, wie sind da Ihre Gedanken zum WEF? Wir erinnern uns ja auch hier über einige Podcast-Folgen, in der wir schon darüber gesprochen haben, wie mächtig dieses Forum womöglich ist. Also wie haben Sie das verfolgt und was sind da Ihre Gedanken dazu, Frau Kneißl?
Also vielleicht zunächst die Gedanken grundsätzlich zum WEF. Ich war nur ein einziges Mal dort, vor 7 Jahren. Und vor 6 Jahren, ich war 2019 dort. Und ich erinnere mich, dass ich in 2, 3 größeren Interviews, die ich dort hatte, plus in der grundsätzlichen Wahrnehmung auch durch Moderatoren wurde, nämlich als eine Vertreterin sozusagen des rechtspopulistischen Randes. Und ich wurde damals also auch mit einem Begriff konfrontiert, der mir völlig unklar war, mit Peak Populism und so weiter. Also die Stimmung, die mir entgegenschlug am WEF, war eine unangenehme, würde ich mal sagen. Ich hatte damit in gewisser Weise nicht ganz gerechnet. Und das, was mich sozusagen jetzt im Rückblick auf die Atmosphäre, die ich damals erlebte und das, was sich jetzt am WEF abspielt, was mich irritiert ist, unter anderem wirkt auch mit der unter Anführungszeichen Außenminister der syrischen Regierung, also Al-Qaida, IS-Milizen. Auch der syrische Außenminister, der neue, ist ein ehemaliges oder vielleicht noch aktives IS-Mitglied. Das heißt, er hat Morde selbst wahrscheinlich auch jedenfalls in Auftrag gegeben und vielleicht auch selbst Menschen eigenhändig ermordet. Auch der am WEF. Und dazu gibt es, glaube ich, nicht viel Kritik. Ich glaube nicht, dass ein IS-Terrorist dort mit ähnlicher Verachtung von Journalisten angegangen wird, wie ich das damals erfuhr. Und da bestätigt sich für mich wieder mal die Einsicht, die ich vor einigen Jahren gewonnen habe. Es lebt sich leichter als Terrorist in der Europäischen Union, in Europa insgesamt, Schweiz ist ja nicht Europäische Union, als jemand, der sozusagen einen schlechten in der medialen Wahrnehmung hat. Und das ist mein erster Gedanke zum BEF. Ansonsten kann ich mit den Zuschauern nur eines teilen. Es wird vielfach überschätzt. Es gab viele Stimmen schon, das BEF zuzusperren, weil es mittlerweile unleistbar geworden ist für ganz normale Mittelstandsunternehmer, die vielleicht auch ein Interesse hätten, dort mitzuwirken. Die Teilnahmegebühren sind unerschwinglich, die Hotels sind unerschwinglich. Wir hatten beispielsweise unsere Treffen im dortigen Migros-Supermarkt, also das ist sowas wie ein Aldi in der Schweiz, und nur ganz ausgewählte Staaten, wie beispielsweise Saudi-Arabien, die können sich so etwas wie ein Delegationsbüro leisten. Die mieten dann ein Architektenbüro irgendwo am Rand von Davos an. Aber ansonsten ist das alles unerschwinglich und daher gab es oftmals schon Stimmen, diesen Almauftrieb, anders kann man das nicht nennen, an Namen sozusagen aufzulösen oder woanders stattfinden zu lassen. Das sind meine Gedanken zum Weltwirtschaftsforum. Ansonsten würde ich einfach sagen, es wird überschätzt. Ja. Ich habe immer mit Interesse diese 10 Imminent Threats, also die größten Bedrohungen, gelesen. Dazu gab es ganz interessante Berichte, wie immer man die jetzt wahrnehmen will. Aber das Weltwirtschaftsforum ist einfach nur ein Almauftrieb. Ja. Und mehr... Ich würde kein zweites Mal dorthin fahren. Also wenn Sie mich einladen und selbst wenn Sie mir dafür viel Geld zahlen, die Teilnahmegebühr würde ich nie im Leben zahlen. Und ich glaube, das spricht sich auch herum. Und daher sind dann vielleicht noch ein paar Personen der Politprominenz dort. Aber als Unternehmer, ja, wenn Sie jetzt wirklich sozusagen Geschäftsanbahn betreiben wollen, dann machen Sie das nicht am Weltwirtschaftsforum.
Ja, es scheint sich zu einem sehr elitären, dekadenten Treffen da entwickelt zu haben, bei der tatsächlich nur noch die finanzielle Elite teilnehmen kann und nicht mehr der wirklich hart schaffende Unternehmer aus dem Mittelstand. Aber das war, glaube ich, zumindest auch nie das Ziel. Das WEF, es hatte von Anfang an eben diesen elitären Charakter. Frau Kneißl, bei dem WEF...
Zu Millet, sie hat mich zu Millet gefragt und ich bin in diesem...
Ja, gerne, wenn Sie dazu noch was sagen
Nein,
möchten.
Nein, die Antwort, ja. die ich zugeben muss, ich habe die Rede nicht verfolgt. Also ich hatte jetzt diese Woche hier in St. Petersburg so viele andere Dinge zu tun. Glaube ich, gestern 40 Examen abgenommen. Ich habe die Millet-Rede nicht verfolgt.
Ja. Ja, sie hatte für mich auch eher symbolischen Charakter, dass er da so eine Sätze sagt, wie die westliche Elite führt uns an den Abgrund. Und da wirklich das WEF und die Teilnehmer im ganz großen Stil für ihren Regierungsstil, für ihre Finanzpolitik kritisiert. Das hatte doch wirklich etwas Berichtenswertes. Ansonsten war es eben ein ganz normales Schaulaufen, wie in den Jahren zuvor auch schon. Aber berichtenswert war auch noch der Auftritt von Donald Trump beim WEF. Er war am Donnerstag zugeschaltet und er erklärte bei seiner Rede, dass er sich wirklich gerne bald mit Präsident Putin treffen möchte, um diesen Krieg zu beenden. Das ist hier O-Ton, den ich zitiere von Donald Trump. Und er betonte bei seiner Rede, dass es ihm nicht um wirtschaftliche oder andere Interessen geht, sondern darum, um das, Zitat, Gemetzel, bei dem Millionen von Menschenleben verschwendet werden, zu beenden. Und auf die Frage, ob ihm das bis zum nächsten WEF in einem Jahr ein Friedensabkommen erreicht werden könne, antwortete Trump, das müssen Sie Russland fragen. Also ganz klare Friedensbemühungen hier von Donald Trump zu sehen. Gleichzeitig, konträr dazu, hatte er jetzt diese Woche auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, sollte es nicht bald eine Lösung geben, dann bliebe ihm nichts anderes übrig, als hohe Steuern, Zölle und Sanktionen auf alles anzuordnen, das Russland an die USA und andere teilnehmende Staaten verkauft. Weiter schrieb er, es geht mir nicht darum, Russland weh zu tun. Ich liebe das russische Volk und hatte immer ein gutes Verhältnis zu Präsident Putin. Aber er sagte, es sei Zeit, jetzt einen Deal zu machen und wir können es auf die einfache oder auf die harte Tour machen, so Trump weiter im O-Ton. Ja, Frau Kneißl, zum einen, wie haben Sie da diese Rede vom US-Präsidenten Donald Trump verfolgt? Er war ja online zugeschaltet. Und wie schätzen Sie auch diese Drohgebärde ein, da hohe Steuern, Zölle und Sanktionen auf alles Russische zu verhängen? Ist das einfach nur eine Trumpsche Drohgebärde, um da seine Interessen durchzuwinken, oder ist das wirklich ernst zu nehmen, Frau Kneißl?
Ja, diese Rede wurde auch in den russischen Medien stark rezipiert. Ich habe Ausschnitte davon eben auch gesehen. Und hier nochmals zurückzukommen auf das Phänomen der Persönlichkeit Donald Trump. Ich fand das ganz gut, dass er da hinter dem Redepult stand und eben im diese Rede hielt, weil normalerweise, wenn Personen über Videoschalter dabei sind bei solchen Ereignissen, dann sitzen die ja hinter einem Schreibtisch und halten sozusagen geben ihren Beitrag ab. Aber Trump hat hier also wirklich ganz anders gewirkt, ja, auch über den Bildschirm. Und das sage ich jetzt nicht als ein Trump-Fan oder sonst wie, sondern einfach objektiv gesehen, der Mann ist geballte Energie, ja. Und weiß, wie er auch über eine Videoschaltung sehr präsent sein kann. Und das ist Talent. Was seine Aussagen zu Russland anbelangt, wir hatten hier am Dienstagabend eine Veranstaltung in unserer Reihe Kamingespräche. Wir hatten eine Vertreterin des Jewgeni Primakow-Instituts bei uns zur Rückkehr Trumps und zu den möglichen Folgen für die Beziehungen zwischen Russland und den USA. Und grundsätzlich war der Grundtenor unserer Debatte und auch der Einschätzung dieser Rednerin, es ist ein Fenster offen, es ist eine Gelegenheit und es gibt gute Gründe, warum sowohl Moskau als auch Washington miteinander wieder in ein direktes Gespräch kommen wollen. Also es ist, wie ich glaube ich schon mal in einer unserer Sendungen gesagt habe, die Rhetorik in Washington ist eine ganz andere mittlerweile als die in Brüssel. Also das zieht sich durch viele Etagen in Washington durch. Wir hören hier von US-amerikanischer Seite die Notwendigkeit der Errichtung von allgemeinen weiteren Sicherheitsabkommen, Garantien, Security Arrangements ist der Terminus, den der neue Nationalsicherheitsberater Michael Waltz verwendet. Und Trump sozusagen in seiner Geschäftsmann-Attitüde sagt, let's make a deal. Nun, ein Deal ist, wie gesagt, ein Terminus, den ich persönlich nicht so schätze, weil Deal ist was anderes als jetzt eben größere Sicherheitsabkommen, ein Neuanfang, ja, der dringend erforderlich ist. Aber Trump braucht Lösungen, weil Trump steht natürlich wie jeder US-amerikanische Präsident immer unter Wahldruck. Die nächsten Wahlen sind die Kongresswahlen in 2 Jahren. Das heißt, er muss liefern. Eine US-Administration ist immer in gewisser Weise im Wahlmodus. Und er möchte natürlich etwas vorweisen. Nun ist der Ukraine-Konflikt weit weg aus US-amerikanischer Sicht, denn der US-Öffentlichkeit geht viel näher, was passiert mit den Deportationen vielleicht ihrer lateinamerikanischen Gärtner und Kindermädchen und so weiter, die illegal arbeiten. Das heißt, das berührt natürlich die US-Amerikaner viel mehr als gibt es jetzt Waffenlieferungen, gibt es ein Abkommen mit den USA, aber es ist natürlich aus weltpolitischer Sicht entscheidend. Es ist aus russischer Sicht eine vitale Angelegenheit. Und ich würde mal sagen, wir sehen Signale von beiden Seiten, dass etwas in Bewegung gekommen ist. Was nun diese neuen Ankündigungen anbelangt von Trump, ja, und wenn nicht am Verhandlungstisch, dann werde ich sozusagen noch härtere Maßnahmen treffen. Sagen wir mal, das ist für die Home Consumption, also für die Heimatfront gedacht in irgendeiner Weise, für bestimmte Zirkel in den USA. Aber andererseits, wenn wir es jetzt wirklich betrachten, rein von den Fakten her, es gibt nichts mehr, wo man Russland wehtun kann, schon gar nicht aus US-amerikanischer Sicht. Also wir haben mittlerweile 26.000 Sanktionen gegen Russland laufen. Die USA haben bis vor einem Jahr noch Uran aus Russland importiert. Das haben sie dann wurde von beiden Seiten sozusagen eingestellt. Auch keine Metallausfuhr mehr, bestimmte Erden, seltene Erden nicht mehr. Und es gibt eigentlich mehr US-Firmen, die in Russland weiterhin tätig sind. Also von diversen Automobilen bis GFC, große Beratungsunternehmen. Es gibt eine ganze Reihe von US-Unternehmen, die weiterhin in Russland tätig sind. Ja. Das heißt, er würde damit eigentlich mehr der US-Wirtschaft schaden, als der russischen Wirtschaft in irgendeiner Weise noch geschadet werden kann. Andererseits, das vielleicht das als Abschluss gesagt, und das war auch das Ergebnis unserer Debatte hier am Gorki-Institut, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer größeren Entspannung zwischen den USA und Russland kommt, ist viel, viel größer, als dass es zu einer Normalisierung zwischen der EU und Russland kommt. Und ich sage das seit Jahr und Tag. Ich fand das auch sehr interessant, dass ein US-Journalist wie Tucker Carlson nach Moskau reiste. Und Tucker Carlson, wissen wir ja, steht ja auch dem Team rund um Donald Trump nahe. Das heißt, als ich dieses Interview mit Präsident Putin verfolgte, das Tucker Carlson unternahm, ich schrieb damals auch, es ist kein Zufall, dass ein US-amerikanischer Journalist das macht, ja, und jetzt kein großer deutscher oder französischer oder britischer Journalist, ja, weil wir haben doch eine Symmetrie zwischen zwei großen Staaten. Und es sind so viele Ähnlichkeiten zwischen den USA und Russland, die ich jetzt auch hier wieder erlebe in meinem Alltag. Ich kenne jetzt die USA nicht so gut, aber ich habe kleine Weile dort gelebt. Ich habe an einer US-amerikanischen Universität in Wien auch unterrichtet eine Weile, und da war sozusagen auch mein wöchentlicher Kontakt mit US-amerikanischen Kollegen und mit einem gewissen Way of Life, der nicht meiner ist, aber ich kenne ihn, und ich entdecke immer wieder gewisse Ähnlichkeiten, und für mich gibt es einfach eine Symmetrie. Mit wem soll Moskau auf europäischer Seite sprechen? Ja? Wer ist in irgendeiner Weise, sozusagen, um das Wort Symmetrie nochmals zu bemühen, ein Gegenüber? Das war vielleicht einmal ein Gerhard Schröder gemeinsam mit einem Jacques Chirac. Ja? Da gab es diese Dreiertreffen, Putin, Chirac, Schröder. Das war vor langer, langer Zeit mal ein Gorbatschow-Thatcher, als sozusagen diese ersten Kalten Kriegs Annäherungsversuche unternommen wurden. Aber das haben wir doch heute nicht. Es gibt nicht eine einzige Person, die uns beiden, glaube ich, einfällt, mit dem ein russischer Präsident ein Gespräch so nützlich führen kann, dass dabei etwas herauskommt. Alles andere ist Zeitvergeudung. Selbst wenn sie jetzt eine andere Mannschaft hätten als von der Leyen, Kallas und all die anderen Kriegstreiber, selbst wenn sie jetzt Erwachsene in Brüssel hätten, in der Kommission, mit denen man sich auf seriöser Ebene unterhalten könnte, selbst dann würde ja ein solches Gespräch nicht die Ergebnisse bringen, die ein Dialog zwischen US-amerikanischer und russischer Seite führt. Nun bin ich persönlich nicht dafür, aber ich meine, das ist nur meine Anmerkung jetzt, ich bin jetzt hier nicht der Ratgeber für irgendjemanden, aber man kann eine solche Wiederaufnahme eines Dialogs nicht top-down machen. Das heißt, man kann nicht mit dem Handschlag Präsident Putin, Präsident Trump starten, sondern das muss von unten aufgerollt werden. Ja? Also da müssen die Diplomaten ran, da müssen die nationalen Sicherheitsberater, dann bereiten die Außenminister ein Treffen vor. Da müssen vielleicht auch wieder auf beiden Seiten Diplomaten aufgestockt werden, weil man hat ja sehr, sehr viele Mitarbeiter, zum einen der russischen Botschaft in Washington ausgewiesen, dann in Antwort darauf der US-amerikanischen Botschaft in Moskau. Also ich glaube, es gäbe viele Möglichkeiten, jetzt gewisse diplomatische Gesten, sagen wir mal, zu setzen, um dann am Ende einer solchen Vorbereitung, Aufbereitung, es wirklich zu einem Gipfeltreffen zukommen zu lassen. Und das ist in Vorbereitung, ja.
Ja, und da werden wir sehen, wie sich das alles noch weiterentwickelt. Ich habe hier noch eine spannende Einschätzung vom Präsidentensprecher, vom russischen Präsidentensprecher Dmitri Peskov mitgebracht, der erklärt hat, dass der Kreml in diesen Drohungen von Präsident Donald Trump, über die wir gerade gesprochen haben, überhaupt nichts Neues sieht. Er sagt, ich zitiere ihn einmal, wir sehen hier keine besonders neuen Elemente. Sie wissen, dass Trump der US-Präsident war, der am häufigsten zu Sanktionsmethoden gegriffen hat. Er mag diese Methoden. Zumindest mochte er die während seiner ersten Präsidentschaft. Also man merkt, dass da in Russland doch eine gewisse Distanz auch zu Trump herrscht und man einfach gespannt ist, ob Trump da jetzt wirklich seine Versprechung wahr macht und mit Putin das Gespräch suchen wird. Sie hatten es jetzt eben angesprochen, wahrscheinlich, so wie es aussieht, wird er diesen Krieg dann europäisieren. Und in Deutschland wird mit Friedrich Merz ein Bundeskanzler dann an die Macht kommen, der diese Europäisierung wahrscheinlich im Wesentlichen dann vorantreiben wird. Er ist ja außenpolitisch ein Hardliner, ein Falke, könnte man fast sagen. Also von daher teile ich da Ihre Einschätzung. Es gibt eigentlich kaum mehr eine politische Führungsfigur im Westen, die ernsthaft und wirklich auf Augenhöhe mit Präsident Putin über Frieden in Europa verhandeln könnte. Man könnte jetzt vielleicht noch von dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban sprechen oder von Robert Fico in der Slowakei. Aber was die großen Staaten Frankreich, Deutschland, Großbritannien oder Italien angeht, da gibt es derzeit, glaube ich, keinen Ansprechpartner. Frau Kneißl, dann lassen Sie uns zum Abschluss unseres heutigen Podcasts auch noch auf die Ereignisse in Ihrer alten Heimat und in meiner aktuellen Heimat in Bayern zu sprechen kommen. Denn hier hat ein ja wirklich brutales Ereignis die bayerische Kleinstadt Aschaffenburg erschüttert. Es wurden da laut Medienangaben am Mittwochmittag zwei Menschen getötet und zwei Beteiligte schwer verletzt. Bei den Todesopfern handelt es sich um einen 41-jährigen Mann und einen kleinen 2-jährigen Jungen. Diese beiden befanden sich noch im Krankenhaus in Behandlung, sind dann aber auch recht schnell verstorben. Es wurde dann am frühen Nachmittag am Mittwoch bekannt, dass es sich bei dem Täter um einen 28-jährigen ausreisepflichtigen Afghanen handeln soll. Dieser hat demnach mit einem Messer eine Kindergartengruppe angegriffen. So wurde es von den einschlägigen Medien berichtet. Dieser Attentäter wurde schon dreimal wegen Gewalttaten in die Psychiatrie eingewiesen, aber jedes Mal wieder freigelassen. Im Dezember letzten Jahres hatte er den Behörden gegenüber erklärt, freiwillig ausreisen zu wollen, woraufhin dann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge das Asylverfahren am 11. Dezember letzten Jahres beendete und ihn zur Ausreise aufforderte. Frau Kneißl, wie haben Sie dieses schlimme Ereignis in Aschaffenburg verfolgt? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Ein Massaker, ein Terrorakt, der hätte nicht stattfinden müssen, hätten auch hier die Behörden anders gehandelt, weil er hatte nie Asylstatus, er hätte schon längst abgeschoben werden müssen, er war vorbestraft. Und wir sehen, so wie in Magdeburg, so wie in vielen anderen dieser Terrorakte, eine völlige Ineffizienz, ein Versagen, ein Staatsversagen, ja, und ein Aussetzen des Rechtsstaates. Dass Menschen dafür einen so hohen Preis zahlen müssen, ist einfach nur ein Drama, ja. Sie haben die beiden Toten erwähnt. Es war ein Ausflug eines Kindergartens. Die Kindergärtnerin versuchte sich vor die Kinderschützerin zu stellen. Dieser 41-jährige Mann war offenbar ein Passant, der auch eingriff, ja, Zivilcourage zeigte und zerstochen wurde. Das sind die Fakten und dazu gibt es keinen Aufschrei der Politik, dazu gibt es keine Massendemonstration, weil wann immer beispielsweise ein junger Migrant in Frankreich da oder dort zu Tode kam. Wir hatten 2, 3 solcher Fälle, wo während eines Polizeieinsatzes junge nordafrikanische Buben, die einfach vor der Polizei flüchteten, aus welchen Gründen auch immer, verletzt wurden, zu Tode kamen. Erinnern wir uns an Black Lives Matters rund um den Tod eines afrikanischen Amerikaners. Und da gibt es danach dann eine Massenbewegung der Bevölkerung. Ich habe weder in Frankreich noch in Deutschland oder in Österreich zu irgendeinem Zeitpunkt einen Aufstand der Zivilgesellschaft gesehen nach Massenvergewaltigungen, nach derartigen Terrorakten. Und das ist die Diagnose unserer Gesellschaft.
Was wären denn jetzt Maßnahmen, die da Ihrer Ansicht nach noch das, ja, dieses ganze fürchterliche Spektakel noch beenden könnten? Also der CDU-Chef Friedrich Merz und womöglich baldige Bundeskanzler hat sich jetzt ja am gestrigen Tage, am Donnerstag, bei einer Pressekonferenz hingestellt und versprochen, dass, wenn er Bundeskanzler würde, er sofort alle illegalen Migranten ausweisen würde und auch sofort einen Einreisestopp verhängen würde. Also haben Sie da eine, sag ich mal, gewisse Hoffnung, dass sich da jetzt doch im Zuge dieser Bundestagswahlen womöglich etwas verändern wird, oder wird es einfach ein Weiter so geben? Und wie blicken Sie da vielleicht auch auf die, generell auf die Politik der etablierten Parteien in Deutschland, die, das muss man ja fairerweise dazu sagen, primär dafür verantwortlich sind, dass all diese Menschen hier im ganz großen Stil seit 2015 nach Deutschland kommen konnten oder auch nach Österreich. Sie hatten das damals ja auch schon kritisiert, als Sie noch Außenministerin waren. Also wie blicken Sie darauf, auf dieses Verhalten der etablierten Parteien, auch von einigen als Altparteien diffamiert? Wie sind da Ihre Einschätzungen? Wird es da womöglich jetzt im Zuge dieser Bundestagswahlen dann eine politische Wende in der Migrationspolitik geben, Frau Kneißl?
Also bislang sehe ich nur Rhetorik, die leicht ist. Ja, Aktion wird schwer werden. Und wir haben, weil Sie da meine eigenen Aussagen von anno dazu mal in Erinnerung rufen, ich hatte im Herbst 2015 einen Artikel verfasst, in dem ich eben warnte, dass hunderttausende junge Männer zwischen 16, 25, Ende 20 nach Europa kommen ohne irgendeine soziale Kontrolle, das heißt ohne Mütter, ohne Ehefrauen, Schwestern, die in irgendeiner Weise diese jungen Männer unter Kontrolle halten. Und da ist nun mal Biologie im Gange, und ich warnte davor, dass es zu Gewaltakten aller Art kommen würde. Ich erhielt damals eine Anzeige beim österreichischen Presserat wegen Volksverhetzung und Rassismus und war bereits im Herbst 2015 eine ganze Reihe von Lehraufträgen wieder los, weil ich eben mich kritisch zur CDU-Öffnungspolitik äußerte. Und Herr Merz ist Mitglied dieser CDU. Also das heißt, er hätte ja zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt, wenn er es ernst gemeint hätte, ja auch Stellung beziehen können. Es ist sehr leicht, jetzt sozusagen 7 Jahre später mit dem erhobenen Zeigefinger da und dort Sonntagsreden zu halten, aber ein paar Leute haben den Kopf hingestreckt und haben dafür einen Preis bezahlt. Ja? Also ich habe das ja nicht gemacht, um jetzt in irgendeiner Weise da mutig oder märtyrerhaft oder sonst was zu sein. Ich habe das einfach nur gemacht als jemand, der diese Lage kritisch einschätzte. Ich habe daraus kein politisches Kleingeld geschlagen, weil ich war nicht in der, sozusagen in irgendeiner politischen Aktivität im Jahr 2015, und ich war zuvor und danach bei keiner politischen Partei tätig. Ich bin als unabhängige Fachministerin in eine österreichische Bundesregierung gegangen. Ich muss das hier erwähnen, weil ich immer wieder damit konfrontiert werde, dass ich ja ein FPÖ-Nominee gewesen wäre. Das war ich nicht. Und die Problematik, die ich damals aufzeigte, hat sich ja nur verschärft. Und ich habe das damals mit Fachargumenten getan, zumal ich auch als Übersetzerin freiwillig tätig war in einigen Flüchtlingsunterkünften und sehr rasch feststellen konnte, aufgrund meiner Arabischkenntnisse, dass es sich dabei weder um Syrer noch um Iraker oder sonstige politische Flüchtlinge handelte, sondern das waren sehr, sehr viele junge Männer, auch aus Marokko und Tunesien, die einfach nur nach Europa wollten, ja, und vom Wohlfahrtsstaat entsprechend dann durchgefüttert würden. Das heißt, das Problem ist in meinen Augen mittlerweile so tiefgehend und hat so gewaltige Auswirkungen auf die Gesellschaft, auch auf die Wirtschaft. Denken wir an die hohen Ausgaben des Sozialstaates, dass die Belastung ist gegeben, ja. Und ich sehe einfach eine solche Lethargie, ein solches Phlegma in den Gesellschaften, die nicht diesen sozialen Mut aufweisen und zu sagen, hier reicht's, eine Vergewaltigung zu viel. Weil wir haben in Russland auch ein Problem mit vielleicht gewalttätigen Migranten. Denken wir an den schweren Terroranschlag auf das Konzerthaus Krokus im März letzten Jahres, wo übrigens keine einzige europäische Regierung auch nur einen Satz des Beileids aussprechen konnte. Es waren wahrscheinlich zentralasiatische Auftragstäter, die für eine Handvoll Dollars sozusagen einen Massenmord anrichteten. Aber es gibt dann Konsequenzen. Die Migrationsbehörden sind in Russland um vieles, vieles konsequenter und auch viel genauer. Also ich durchlaufe ja auch regelmäßig den Prozess der Migrationsbehörde, weil anders als das eben in den österreichischen Medien dargestellt ist, bin ich nicht Asylant in Russland. Ich habe auch nie behauptet, hier russisches Asyl erhalten zu haben. Das ist Teil der Fantasie und der Unfähigkeit, die eben die österreichische öffentlichen Stimmen anbelangt und auch der deutschen Spiegel etc. Ich bin auf Basis eines Arbeitsvisums in Russland und ich habe zunächst eine Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr erhalten und habe diese jetzt verlängert. Und ich bin viel Schlange gestanden in diversen Behörden. Ich musste viele gesunden Untersuchungen machen. Ich musste alle meine Dokumente vorlegen. Also das war alles nicht so einfach. Und ich habe zuletzt bei meiner Übersiedlung in die Provinz im Sommer letzten Jahres den gesamten Prozess nochmals in der dortigen Distriktsbehörde sozusagen durchlaufen. Und das ist teilweise auch sehr erniedrigend, ja, dieses Schlangestehen. Und ich bin dann meistens die einzige Nicht-Usbekin oder Nicht-Tadschikin, die dort in der Schlange steht. Aber ich mach's, ja. Und im EU-Raum, wo, wie gesagt, Staatsversagen ja 2015 stattgefunden hat, das bis heute anhält, können Sie ohne Papiere, ohne irgendeinen Ausweis Ihr Alter behaupten, welches Alter auch immer Sie behaupten wollen. Sie können behaupten, Sie seien Syrer, auch wenn Sie Marokkaner sind. Und das ist der Stand der Dinge.
Ja, ich teile da Ihre Gedanken. Ich sehe da auch keine wirkliche politische Wende jetzt auf uns zukommen. Es sind Floskeln, es ist Rhetorik, auch wenn man sich die Statements beispielsweise eines Olaf Scholz oder Robert Habecks anschaut zu diesem fürchterlichen Anschlag. Es sind Copy-Paste-Ausführungen, die eigentlich nicht weiter beachtenswert wären. Ja, Frau Kneißl, dann kommen wir vielleicht noch wirklich ganz zum Abschluss unseres Podcasts auf Ihre alte Heimat zu sprechen, auf Österreich. Denn dort wurde jetzt der Gründer der Signa Holding, Rene Benko, am Donnerstagmorgen in seiner Villa in Innsbruck festgenommen. Diese Festnahme, die erfolgte im Rahmen von Ermittlungen, die jetzt unter anderem in Italien wegen schwerwiegender Vorwürfe geführt werden. Bereits im Juli hatte noch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Hausdurchsuchung in Benkos Villa sowie in seiner Signa-Zentrale in Wien durchgeführt. Der millionenschwere Unternehmer steht unter Verdacht, in zahlreiche Delikte verwickelt zu sein, darunter schwerer Betrug, Insolvenzdelikte und mutmaßliche Verstöße gegen das Steuerrecht. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten seines Unternehmens, der Signa Holding, die stehen ebenfalls im Fokus der Ermittlungen. Die Schulden des Unternehmens belaufen sich aktuell auf über 7,7 Milliarden Euro, was die Insolvenz zur größten in der Geschichte Österreichs macht. Von den rund 2,5 Milliarden Euro, die Gläubiger geltend machen, ist bisher nur ein Bruchteil anerkannt. Ja, Frau Kneißl, wie verfolgen Sie dieses Spektakel da in Ihrer alten Heimat in Österreich? Was sagen Sie zu diesem kolossalen unternehmerischen Versagen von René Benko? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Es werden mir jetzt wahrscheinlich viele wieder böse E-Mails schicken, aber René Benko ist ein typisch österreichischer Kriminalfall mit vielen Verstrickungen in die Politik, nämlich zu allen Parteien, also von SPÖ über NEOS, vielleicht die Grünen nicht, ja. Aber sonst hängen alle mit drinnen. Und er war der enge Vertraute von Sebastian Kurz. Er war dann auch der Arbeitgeber von Sebastian Kurz in gewisser Weise. Also es hätte zu einer größeren Zusammenarbeit kommen sollen. Die hat dann dieser Skandal eingeholt. René Benko war immer und überall dabei in politischen Gesprächen. Was ich als Außenministerin sehr, sehr kritikwürdig fand. Aber gut, das ist eine bedauerliche neue Praxis, die da eingezogen war. Und wenn ich sage, er ist ein typisch österreichischer Kriminalfall, dann dieser Blender, Hochstapler und Showman. Ja? Also das fällt so in eine Kategorie von österreichischem Blendertum, das in gewisser Weise bis in die 1930er Jahre zurückreicht. Ja? Also sie haben immer wieder diese Typen, die es schaffen, andere um den kleinen Finger zu wickeln. Und das sind ja von Kühne und Nagel in Deutschland bis zu eben Politprominenz und so weiter. Sie sind ihm alle zu Knien gelegen. Sie haben ihm entweder Geld gegeben oder von ihm Millionen genommen, wie der frühere österreichische SPÖ-Bundeskanzler Gusenbauer. Sie saßen in seinen Stiftungen und kassierten, wie der Strabag-Großunternehmer Haselsteiner und wesentlicher Geldgeber der liberalen NEOS-Partei in Österreich. Also sie haben alle aus seiner Hand gefressen und sie waren in allem verstrickt. Und würde es jetzt nicht diese staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in Italien geben, ja, Betonung auf Italien, dann würde er ja weiterhin in Österreich über seine sehr, sehr verwinkelten Stiftungsgelder sein Auslangen finden. Also es wurde ja keinerlei Rechtsmittel gegen ihn ergriffen in den letzten 1,5 Jahren, obwohl dieses Kartenhaus seit Sommer 2023 zusammenbricht, ja. Und es geschah nichts. Also es gab ehemalige Geldgeber, die im Gutglauben, dass das wirklich eine funktionierende Firma wäre und auf Vermittlung ehemaliger österreichischer Politiker, wie auch von Herrn Sebastian Kurz, Geld gaben. Die haben gegen ihn prozessiert, teilweise eben über Schiedsgerichte im Ausland. Und jetzt gibt es eben diese Ermittlungen, die in Italien laufen. Aber zur Erinnerung, auf österreichischer Ebene ist da wenig bis nichts geschehen. Daher würde ich sagen, es ist ein typisch österreichischer Fall.
Mit dieser finalen Einschätzung in Ihre alte Heimat, Frau Kneißl, bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für diese wie immer sehr spannende, kompetenten Ausführungen von Ihnen. Wünsche Ihnen jetzt gleich viel Freude mit Ihren Studenten, die gerade während unseres Podcasts hier schon hineinmarschiert sind. Wir mussten auch einmal kurz abbrechen, deswegen sollte aber nicht weiter auffallen. Und ja, ich wünsche Ihnen ganz viel Freude, auch in der wunderschönen Zarenstadt St. Petersburg. Eine gutes und schönes Wochenende Ihnen und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder zur Aufzeichnung unseres Podcasts treffen.
Ja, ich freue mich auch auf unser Wiederhören, Wiedersehen und ich darf mich vorab entschuldigen, wenn das eine oder andere Hintergrundgeräusch war. Das Internet hier an der Universität ist, wie gesagt, wir haben schon einmal mit Humor erwähnt, es ist schlechter als im abgelegenen kleinen russischen Dorf, wo ich über eine formidable Internetleitung verfüge.
Genau, diese formidable Internetleitung, die werden wir dann nächste Woche wieder auskosten, wenn Sie dann, denke ich, wieder in Ihrer Heimat sind, Frau Kneißl. Sie, liebe Zuschauer, alles Gute. Ich wünsche auch Ihnen jetzt einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut, bleiben Sie wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.